ARD.
HR Info. Das war das Thema heute Morgen.
Europa steht auf dem Spiel. Countdown zur EU-Parlamentswahl.
7 Fraktionen gibt es zurzeit im EU-Parlament und 2 davon vereinen rechtsextreme und populistische Parteien in Europa. Da ist zum einen die Fraktion der Europäischen Konservativen und Reformer, der zum Beispiel die Brüder Italiens angehören. Das ist die Partei der italienischen Regierungschefin Giorgia Meloni. Und da ist zum anderen die Fraktion Identität und Demokratie mit der deutschen AfD, der österreichischen FPÖ und dem französischen Rassemblement National von Marine Le Pen in ihren Reihen. All diesen Parteien werden bei der Europawahl deutliche Stimmengewinne zugetraut. Wie stark können sie dadurch werden in der EU? Was wollen sie und was könnten sie erreichen? In welchen Punkten sind sie sich untereinander nicht einig? All diesen Fragen ist unser EU-Korrespondent Andreas Meyer-Feist nachgegangen und das übrigens auch weit weg von Europa.
Marine Le Pen bei einem Wahlkampfauftritt im französischen Überseedepartement Mayotte im Indischen Ozean. Lokale Klänge, lokale Probleme in einer Region, die ganz weit weg ist, aber zur EU gehört. Mehr als die Hälfte der Bevölkerung gilt als illegal eingewandert. Viele sind in Booten von benachbarten Inseln gekommen. Sie hoffen, von hier aus weiterzukommen. Sie können nur nach Frankreich einreisen, wenn Sie eine Genehmigung haben, erklärt Marine Le Pen im Stil einer Einreisebeamtin von der Wahlkampfbühne herab. Sie können nicht nach Frankreich kommen, indem Sie gegen das Gesetz verstoßen und erst recht nicht, um Verwüstung, Chaos und Gewalt zu sehen. Solche Szenen kommen an in Frankreich. Hier buhlen gleich 2 Parteien um die Gunst der Rechtsaußenwähler mit der Forderung, die Einwanderung zu stoppen. Neben Marine Le Pen ist es Éric Zemmour mit seiner Partei Reconquête, Rückeroberung. Die einzigen, die sich heute dieses Kampfes gegen die Islamisierung des Kontinentes annehmen, sind wir. Überall in Europa, nicht nur bei uns, auch in Deutschland gibt es jetzt Bewegungen, die diese Gefahr erkannt haben und aufwachen. Marine Le Pens Partei Rassemblement National gehört im Europaparlament der rechten ID-Fraktion an, zusammen mit der AfD. Éric Zemmours Partei hat sich der ECR angeschlossen, in der auch die Brüder Italiens den Ton angeben. Das Gemeinsame sei der Kampf gegen die Migration, erklärt FPÖ-Chef Herbert Kickl.
Dafür werden wir kämpfen, für diese Nullquote und viele andere wesentliche Dinge in der Asylpolitik, die alle zusammengefasst Festung Österreich heißen.
Vlaamsgeld dient in der ersten Platz, ob nie zu gehen, nach unserem Menschen.
Flämisches Geld muss in erster Linie unserem Volk zukommen, fordert Tom van Grieken von Vlaams Belang, einer rechtsextremen Regionalpartei in Belgien. Ein wichtiger Teil des Migrationspaktes ist der Grenzschutz, sagt Jimmy Åkesson von den Schwedendemokraten. Ich sehe gute Chancen, dass wir das im Europaparlament vorantreiben können. Menschen, die nicht in den Niederlanden sein dürfen, wollen wir außer Landes bringen, sagt auch der Niederländer Geert Wilders, dessen Partei an einer künftigen Regierung beteiligt sein wird. Tenor all dieser Parteien, wir nutzen die EU für unsere Politik. Nicht einig sind sie sich in der Bewertung Russlands und Chinas. Im Umfeld des Europaparlaments laufen Ermittlungen. Es geht um den Vorwurf der Spionage für China und der Schmiergeldannahmen aus Russland. AfD-Spitzenkandidat Maximilian Krah weist Vorwürfe zurück.
Ganz offensichtlich wollen die Geheimdienste Staub aufwirbeln, in der Hoffnung, dadurch politische Manipulation ausüben zu können.
Umfragen sehen trotzdem deutliche Zuwächse für die beiden rechten Fraktionen im Europaparlament. Sie könnten in Zukunft bis zu einem Viertel der Abgeordneten stellen und mehr Einfluss bekommen. Damit rechnet der Europaexperte beim Leibniz-Institut für Friedens- und Konfliktforschung Matthias Dembinski.
Auch damit wird die Europäische Union lernen, leben zu müssen. Und möglicherweise kann sie das auch. Da gibt es auch Beispiele, die vielleicht sozusagen ein bisschen den Alarmismus aus der Debatte herausnehmen. Das Interessanteste ist Italien.
In Italien schwenkte Regierungschefin Giorgia Meloni mit ihrer Rechtsaußenpartei auf einen proeuropäischen Kurs um. Mehr Stimmen können die beiden rechten Fraktionen erwarten. Sie trennt aber die Außenpolitik, die Haltung zu Grundwerten und Demokratie und die Frage, wo endet der Nationalismus und wo beginnt Europa?
In gut 4 Wochen ist diese Wahl und dass sie stattfindet, lässt sich inzwischen nicht mehr übersehen. Denn Hunderttausende von Wahlplakaten grüßen von Laternenpfählen oder Wänden oder stehen im Großformat an der Straße, sodass man sie an der roten Ampel wartend in Ruhe studieren kann. Wahlplakate studieren, das tut auch Professor Frank Brettschneider, und zwar von Berufswegen. Er ist nämlich Kommunikationswissenschaftler an der Universität Hohenheim und mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen. Herr Professor Brettschneider, die Parteien geben nach wie vor viel Geld für die klassischen Wahlplakate aus, aber wie wichtig sind diese Plakate tatsächlich? Wie sehr wirken sie sich auf Wahlentscheidungen aus?
Naja, die Wahlplakate, die scheinen so ein bisschen aus der Zeit gefallen zu sein. Social Media sind viel eher in aller Munde als die Plakate. Und trotzdem sind die Plakate sehr, sehr wichtig. Sie signalisieren, jetzt hat die heiße Phase des Wahlkampfs angefangen. Und dann können sie, aber nur wenn sie gut gemacht sind, auf die wichtigen Themen der Parteien hinweisen. Einstellungen verändern sie nicht, aber sie können das Denken der Menschen auf die Themen lenken, die für einzelne Parteien günstig sind. Bei den Grünen Klimaschutz, bei der SPD Arbeitsplätze, bei der CDU Sicherheit.
Wahlplakate bestehen ja in der Regel, ganz grob gesagt, aus Bildern und Worten. Was ist denn wichtiger von beidem, der Text oder das Bild?
Ja, sehr, sehr eindeutig. Es ist das Bild. Wir nennen das den Bildüberlegenheitseffekt. Die Bilder werden schneller angeschaut, innerhalb weniger Zehntelsekunden. Sie werden insgesamt auch länger betrachtet. Etwa 70% der Betrachtungszeit bei Plakaten entfallen auf die Bilder. Und sie transportieren auch die Themen, die ein Plakat rüberbringen soll, schneller als das Texte vermögen. Deswegen, Bildplakate sind immer besser als Textplakate.
Können Sie das mal an einem Beispiel klar machen, was welche Bilder in unserem Kopf bewirken können?
Ja, wenn beispielsweise eine Partei etwas aussagen möchte über das Thema Bildung, dann ist es sinnvoll, eine Schulklasse abzubilden, weil dann das Gehirn sehr schnell dieses Bild mit dem Thema Bildung verbindet. Und wenn es über zwei Kanäle kommt, ich kann es lesen und ich kann es als Bild wahrnehmen, dann bleibt es auch im Gehirn länger haften. Das sehen wir immer dann, wenn wir danach fragen, an welche Plakate können Sie sich eigentlich noch erinnern? An die reinen Textplakate erinnert sich so gut wie niemand. An die reinen Kopfplakate, wo man lokale Kandidatinnen und Kandidaten sieht, erinnert sich auch kaum noch jemand. Aber an Bildmotive, die auf ein Thema Bezug nehmen und dazu ein kurzer Begriff oder ein einfacher Slogan, daran erinnern sich die Menschen dann doch noch.
Im Wahlkampf ist ja jede Partei bemüht zu zeigen, wie und worin sie sich von allen anderen Parteien politisch unterscheidet. Wie sehr unterscheiden sich denn nach Ihrem Eindruck die Parteien in der Gestaltung ihrer Wahlplakate?
Ja, solange wir das bislang sehen können, ist ja die erste Plakatwelle, die wir beobachten können, gibt es schon doch deutliche Unterschiede. Die SPD setzt sehr auf Personalisierung. Wir sehen auf den Großflächenplakaten immer Kanzler Scholz und die SPD-Spitzenkandidatin für die Europawahl, Frau Barley. Die sind sehr stark angelehnt an die Bundestagswahlprogramme. Unten drunter SPD wählen und dann ein Thema dazu, Deutschlandfahne, Europafahne. Das ist sehr klar in der Bildsprache, ob es so schlau ist, mit Olaf Scholz zu werben bei seinen derzeitigen Beliebtheitswerten, sei mal in den Raum gestellt. Auf der anderen Seite haben wir die Grünen und auch die AfD, die eine gute Kombination jeweils für ihre Wählerschaft haben, von Bildmotiven und einem einfachen Slogan dazu. Die CDU wiederum überrascht nicht nur mit einer anderen Plakatfarbe als sonst, sondern sie hat teilweise auch reine Textplakate, auf denen nur ein Begriff steht, Wohlstand oder Sicherheit. Wenn da nicht sehr viel mehr noch nachgelegt wird, dann ist das ein bisschen wenig. Aber die Plakate sind schon unterscheidbar. Die Themen eher selten. Allen geht es irgendwie um Wohlstand und um Sicherheit.
Uns in der Redaktion ist das Wahlplakat der FDP-Spitzenkandidatin Marie-Agnes Strack-Zimmermann im Kopf geblieben, jedenfalls bei einigen von Ihnen. Darauf sieht man nur ihre Augen und ihre markante Frisur ist nur angedeutet am oberen Bildrand. Ist so ein Plakat aus Ihrer Sicht gut gemacht?
Sowas kann man nicht allzu oft machen, aber manchmal schon. Und bei Frau Strack-Zimmermann funktioniert es, weil sie nicht nur diese markante Erscheinung hat, sondern auch über die klassische Medienberichterstattung sich in den letzten Jahren ja einen Ruf als sicherheitspolitische Expertin auch in Rüstungsfragen sehr aktiv erworben hat. Nicht zuletzt wird sie auch mit dem Untertitel Eurofighterin versehen. Bei ihr geht das nicht für die gesamte Breite der Bevölkerung, aber für die Wählerschaft der FDP schon. Und das muss man auch sehen, die Plakate, die dienen jetzt nicht so sehr dazu, Unentschlossene zu überzeugen, sondern sie sollen in erster Linie auch mal die eigenen Anhängerinnen und Anhänger mobilisieren.
Gibt es denn Plakate im jetzigen Europawahlkampf, die Ihnen besonders negativ aufgefallen sind?
Ja, das sind die reinen Kopfplakate von den lokalen Kandidierenden. Da hat man dann ein Gesicht, das man vorher noch nie gesehen hat, einen Namen drunter, vielleicht noch die Partei. Und das war's. Und diese Plakate, das ist rausgeschmissenes Geld. Wenn die dann am Straßenrand rumstehen, fangen sie auch früher an, Menschen zu nerven, als das etwa gut gemachte Bildplakate tun. Also wird immer noch gemacht. Parteien verzichten darauf nicht, aber sie sind entbehrlich.
HR Info, das Thema. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.
Hast du einen Opa, schick ihn nach Europa. Diesen Spruch gab es früher, als die Parteien angeblich dazu neigten, aus ihren Reihen vor allem Altgediente oder auch Ausgediente ins EU-Parlament zu schicken. Auch wenn das jemals so gewesen ist, jetzt ist es nicht mehr so, jedenfalls nicht immer. Aber heißt das auch, dass nun viele junge Leute Interesse haben an der Europawahl in gut 4 Wochen? Was tun die Verantwortlichen in der EU, um junge Wahlberechtigte dafür zu motivieren? Dieser Frage ist unsere EU-Korrespondentin Sabrina Fritz nachgegangen.
Jeden Donnerstagabend ist am Place de Luxembourg Party. Die EU-Abgeordneten haben sich dann schon in ihre Heimatländer verabschiedet. Ihre Assistenten, Social-Media-Expertinnen und Praktikanten aber genießen die Freiheit. In dieser Blase findet fast jeder die Europäische Union toll.
Ich finde, sie baut Grenzen ab. Es ist viel leichter, auf Urlaub zu fahren. Es ist viel leichter, mit Roaming, gibt es keine Gebühren mehr.
Was ist aber mit denjenigen jungen Frauen und Männern, die nicht im Ausland studieren, die keine Reisen oder Praktika im EU-Parlament machen? Auch für sie habe das Parlament in den vergangenen Jahren einiges erreicht, sagt Anna Cavazzini von den Grünen. Sie gehört mit gut 40 Jahren zu den jüngeren Abgeordneten.
Auch Leute, junge Leute, die in der Lehre sind, können natürlich über die ganzen Programme auch in andere Länder fahren. Und Erasmus richtet sich explizit nicht nur an Studierende, sondern auch an Auszubildende. Und gerade auch, was sozusagen so soziale Rechte angeht, viele junge Leute, die ja in den Betrieben arbeiten, betrifft das auch. Wir haben in dieser Legislatur den europaweiten Mindestlohn vorangebracht.
Es fallen noch Stichworte wie das einheitliche Ladekabel, Schutz im Internet und viele junge Männer und Frauen sorgen sich um das Klima und das will die EU ja auch schützen. Man kann jedenfalls der Europäischen Union nicht vorwerfen, dass sie die jungen Menschen nicht umgarnt. 2022 war das Jahr der Jugend. Es gibt einen europäischen Jugend-Karlspreis, der Engagement für Europa auszeichnet. Und unter dem Stichwort Discover EU werden kostenlose Bahntickets verlost. Und doch wird man das Gefühl nicht los, es kommt so richtig bei den Jugendlichen nicht an. Aline Mituta, jedenfalls ist EU-Abgeordnete aus Rumänien und er kritisiert.
Leider bin ich nicht sehr glücklich, wo wir stehen. Wir haben viele Veranstaltungen, viele Diskussionen, aber was fehlt, ist die Umsetzung der Ideen, die die jungen Menschen haben.
Deshalb soll es künftig einen Jugendcheck geben. Gesetze, die in Brüssel verabschiedet werden, werden darauf überprüft, welche Auswirkungen sie auf junge Menschen haben. Ein einheitliches Ladekabel bekäme danach wahrscheinlich einen dicken Pluspunkt, dass weiter ungehindert Pestizide eingesetzt werden dürfen, ein Minus. Einige Länder haben so einen Jugendcheck übrigens schon, darunter Deutschland. Aber der 39-jährige Abgeordnete aus Rumänien will noch mehr Einfluss der jungen Bevölkerung. Sie soll entscheiden, welche Projekte die EU-Kommission priorisiert und umsetzt. Das würde die Agenda der EU-Kommission wahrscheinlich ganz schön durcheinanderwirbeln. Wie das Land dann aussehe, wusste schon Herbert Grönemeyer.
Kriege werden aufgegessen, einfacher Plan.
Doch davon ist das EU-Parlament noch sehr weit entfernt. Als die CDU ihr Wahlprogramm für Europa vorstellte, klang ihr 68-jähriger Vorsitzender Friedrich Merz wie ein Schuldirektor, der der Jugend beim Abiball gute Unterhaltung wünscht.
Ich könnte mir vorstellen, wenn wir es gut und richtig machen, dass wir auch wieder eine neue Europabegeisterung gerade in der jungen Generation auslösen können.
Was aber diese Begeisterung entfachen soll, das verriet Merz nicht. Einen kleinen Anhaltspunkt könnte die aktuelle Umfrage des Europabarometers geben, das regelmäßig die Stimmung in Europa abfragt. Danach sind die jungen Menschen vor allem am Kampf gegen den Klimawandel und die Armut interessiert.
Ja, so langsam wird es auch in den Straßen sichtbar, dass die Europawahl bevorsteht, denn dort hängen inzwischen die Wahlplakate. Und in gut 4 Wochen können dann die Wahlberechtigten in der Europäischen Union ein neues EU-Parlament wählen. Im Vergleich zur vorigen Wahl vor 5 Jahren gibt es ein paar kleinere Veränderungen. Es ist die erste Europawahl ohne Großbritannien. Die Zahl der Sitze im Parlament ändert sich und in Deutschland wurde das Wahlalter gesenkt. Und Auch in der Europäischen Union insgesamt zeichnet sich ein Trend ab, den es in vielen Mitgliedstaaten bereits gibt, und zwar ein Trend hin zu Parteien am rechten Rand. Vor der Sendung habe ich mit Professor Christian Martin gesprochen. Er ist Politikwissenschaftler an der Christian-Albrechts-Universität in Kiel und beschäftigt sich mit Wahl- und Parteienforschung auf EU-Ebene. Herr Professor Martin, in Italien und Ungarn stehen Leute aus rechtspopulistischen Parteien an der Spitze der jeweiligen Regierung. In der Slowakei und in Finnland sind rechtspopulistische Parteien an der Regierung beteiligt. Und in den Niederlanden hat eine rechtspopulistische Partei die meisten Stimmen zuletzt bekommen. Woran liegt es, dass populistische Parteien gerade so im Aufwind sind?
Zunächst mal muss man sagen, es handelt sich hierbei ja nicht um einen einheitlichen Trend. Wir haben in Polen gesehen, dass Populisten auch wieder abgewählt werden können. Aber Sie haben recht, es gibt hier eine Tendenz zur Wahl von populistischen Akteuren. Das hängt unter anderem damit zusammen, dass für viele Menschen die Frage nach der Politik über Einwanderung wichtiger geworden ist in den letzten Jahren. Und Populisten bedienen hier diesen Politikbereich.
Was macht es denn so schwierig für andere Parteien, gegen Populismus anzukämpfen?
Populismus ist eine Art von Politik, eine Art von politischer Ideologie, die das vorgeblich reine Volk gegen die korrupten Eliten stellt. Das ist etwas völlig anderes als das, was wir normalerweise im politischen Wettbewerb haben. Die anderen Parteien machen unterschiedliche Politikangebote. Sie können gegebenenfalls auch zusammenarbeiten. Bei den Populisten gibt es eine echte, rhetorisch zumindest, Feindschaft, in der die anderen Parteien als Feinde dargestellt werden, als Angehörige korrupter Eliten, und die populistischen Parteien als die einzige Alternative dargeboten werden, um mit diesen korrupten Parteien aufzuräumen.
Da könnte man ja nun meinen, wenn dann diese Parteien an die Regierung kommen, dass sie dann über kurz oder lang genauso werden wie die, die sie immer als Feindbilder dann an die Wand gemalt haben, und dass dann eine, ja, der Begriff fällt ja öfters, eine Entzauberung dann eintritt. Aber das scheint nicht immer der Fall zu sein, oder?
Das ist tatsächlich nicht immer der Fall, und außerdem sehen wir, dass, wenn Populisten an der Macht sind, sie versuchen, die Institutionen so zu verändern, dass sie nicht mehr von der Macht verdrängt werden können. Also Populisten nehmen zwar für sich in Anspruch, die reinen Demokraten zu sein, aber wenn sie an der Macht sind, dann versuchen sie, die demokratischen Institutionen zu deinstallieren, zu beschädigen. Wir haben das in Polen gesehen, wir sehen es sehr deutlich in Ungarn, wo Orbán den Staat quasi zu einem autoritären Staat umgebaut hat.
Die Parteien in der Mitte des politischen Spektrums stehen nun immer wieder vor der Frage, ob sie im Parlament auf Distanz zu rechtspopulistischen Parteien gehen oder nicht. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, die ja zugleich Spitzenkandidatin der Europäischen Volkspartei, der EVP, ist, hat sich offen gezeigt für eine Kooperation mit der rechtskonservativen Fraktion der Europäischen Konservativen und Reformer, wie sie heißen. Wie beurteilen Sie das?
Ich halte das für problematisch, weil wir aus der Erfahrung wissen, dass ein Zugehen auf die Rechtspopulisten nicht erfolgreich ist. Es ist nicht so, dass die Konservativen dann gewinnen, also zum Beispiel die CDU im deutschen Kontext, die EVP im europäischen Kontext, sondern es ist eher so, dass davon die Rechtspopulisten profitieren. Man muss allerdings ehrlicherweise auch sagen, dass die Kommissionspräsidentin unterschieden hat zwischen den harten Rechtspopulisten und denen, die eher im konservativen Lager stehen. Und möglicherweise führt gar kein Weg daran vorbei, mit denen tatsächlich zusammenzuarbeiten auf europäischer Ebene.
Was passiert denn, wenn rechtspopulistische Parteien tatsächlich gut abschneiden bei der Wahl zum EU-Parlament, die da jetzt bevorsteht? Welche Politik bekommen wir dann in der EU?
Nun, hier ist ein gewisser Widerspruch. Die rechtspopulistischen Parteien in Europa zeichnen sich dadurch aus, dass sie Europa nicht mögen. Sie lehnen das Projekt der europäischen Einigung ab. Sie hätten gerne weniger Integration oder eben gleich ganz die Auflösung der Europäischen Union. Gleichzeitig lassen sie sich zum Europäischen Parlament wählen. Man darf davon ausgehen, wenn sie dort stark werden, dann wird es schwieriger werden, in Europa Politik zu machen. Es wird schwieriger werden, Kompromisse zu finden. Und das wären schlechte Nachrichten für Europa.
Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD-Audiothek.